Herzlich willkommen zu Folge 2 von Spitzenschneiden, unserem Podcast aus Essen.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute drei Themen uns überlegt, über die wir gerne reden möchten. Das erste ist der Tod von George Floyd. Das haben bestimmt auch viele von euch mitbekommen. Dann die aktuelle Polizeistatistik und die sogenannten gefährlichen und verrufenen Orte, die es ganz offiziell in NRW gibt. Gibt es auch an anderen Orten, aber wir fokussieren uns da so ein bisschen auf NRW.
Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Daniel und komme aus Essen. Genauso wie
Tink oder Theresa, was euch lieber ist.
Genau. Viele von euch haben ja in den letzten Tagen wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen, dass in den USA wieder ein Mord durch die Polizei an einem Afroamerikaner gab, an George Floyd, in Minneapolis, ich und US-Namen. Und seit Tagen ist es auch so, dass im Internet die Twitter-Bubble steil geht, weil es ja nicht der erste rassistische motivierte Mord in der Geschichte der USA ist.
Und nicht nur das Internet dreht gerade total ab, was es angeht, sondern auch die Stadt selber. Also es gibt Massendemonstrationen, Proteste. Die Polizeistation, in der der Beamte gearbeitet hat, die gibt es nicht mehr, die ist abgebrannt worden. Und die Proteste finden auch nicht nur in Minneapolis statt, sondern auch in anderen Städten. Louisville, Kentucky habe ich heute gesehen, die Zwillingsstadt, wie heißen die nochmal, St. George, glaube ich, von Minneapolis. Es ist eben ein einziger Tod, der unfassbar viele Menschen auf die Straße bringt und wahnsinnige Reaktionen hervorruft. Aber im Endeffekt ist es halt nicht ein einziger Tod, sondern es ist einer in einer ewig langen Reihe von Vorfällen, bei denen immer wieder Menschen sterben, bei denen immer wieder vor allen Dingen People of Color sterben.
Ich habe mal, damit wir das einordnen können, einen Tagesschau-Bericht mitgebracht. Den lasse ich mal jetzt laufen.
In den USA gehen die Proteste gegen Polizeigewalt weiter. In Minneapolis kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Diese setzte Tränengas ein. Auslöser der Demonstrationen ist die brutale Festnahme eines Schwarzen, der kurze Zeit später im Krankenhaus starb. Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA haben in den vergangenen Jahren immer wieder für Empörung gesorgt.
Ich finde das einfach so krass. Also der Bericht ist zwar nur 30 Sekunden lang und nur einer von vielen, aber dass in den Bericht nicht irgendwie mal vom strukturellen Rassismus gesprochen wird oder von den Problemen, die es seitens der Polizei immer wieder gibt, finde ich halt schon irgendwie total hart. Ich habe mich, nachdem ich das gesehen habe, mal auf YouTube gewagt und einfach den Namen George Floyd oder auch USA-Proteste und Rassismus gegoogelt beziehungsweise auf YouTube gesucht, und du findest kaum Videos, kaum Beiträge, die das in Zusammenhang bringen. Du findest irgendwie so totale Aufreißer von der Bild oder von der Welt, da brennen jetzt Leute Gebäude ab oder sonst was, aber keinen, die quasi dem Ganzen mal auf die Spur gehen und sagen, wir haben es hier mit institutionellem Rassismus zu tun. Es ist nicht der erste Vorfall, wo ein Unbewaffneter oder eine Person, die sich nicht wehrt, die POC ist, durch die Polizei umgebracht wird. Und wahrscheinlich, leider gehe ich davon aus, dass es wieder so gut wie keine Konsequenzen haben wird, weil das ist ja in den meisten Fällen so, dass die Polizei regelmäßig freigesprochen wird oder der betreffende Officer, weil dann doch irgendwo vielleicht in einer Jacke hätte was sein können und die Vermutung dann ausreicht. Und das ist wirklich einfach.
Oh, ich kann kotzen!
Zum Kotzen.
Es ist extrem frustrierend. Und es fällt mir auch teilweise echt schwer, in Worte zu fassen, was für eine unfassbare Ungerechtigkeit dahinter steht. Ich bin jetzt ja nun mal niemand, der von Rassismus betroffen ist. Das sind keine Sachen, die mir passieren. Wenn ich in der Bahn bin und meine App lädt nicht, wo mein Ticket drauf ist, dann sagen die Kontrolleure zu mir, ist schon okay, passt schon. Und
Zu mir nicht.
ja. Und das ist einfach, es ist so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Es ist unfassbar, mit was für Privilegien ich eigentlich durch die Welt laufe, was das angeht. Und wie sehr man auch Sachen einfach nicht mitbekommt. Also ich weiß, für mich war eigentlich so ein totaler Schlüsselmoment, als ich angefangen habe, mich vor allen Dingen über soziale Medien mit denjenigen auseinanderzusetzen, die tatsächlich häufig von Rassismus betroffen sind. Es gibt unfassbar viele Aktivistinnen und Aktivisten, die über ihre Erfahrungen berichten und die eben auch Vorschläge machen, wie man handeln kann, als Person, die nicht von Rassismus betroffen ist. Und für mich hat das eine total neue Perspektive eröffnet.
Vielleicht nochmal so ein paar Hard Facts, was ist da eigentlich passiert? Also, wir haben George Floyd, das Opfer, das zu Tode gekommen ist bei der Polizeimaßnahme. Angeblich hat er vorher versucht, einen gefälschten Scheck einzulösen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist für mich völlig irrelevant, da kein kleines kriminelles Verbrechen so ein Vorgehen der Polizei meiner Meinung nach rechtfertigt. Und der Polizist, den ihr auf den Videos seht, das ist Derek M. Chauvin. Aktivisten aus Minneapolis haben ein paar Sachen über den zusammengestellt. So ist es zum Beispiel so, dass die Technik, die er in dem Video anwendet, also das Knie in den Hals des Betroffenen zu legen und ihm quasi niederzuhalten und die Luft abzudrücken, ist nichts, was offiziell geschult wird. Hinzu kommt, dass jetzt der Anwalt, der ihn vor Gericht repräsentieren wird, Tom Kelly ist bekannt aus anderen Fällen, wo er Polizisten verteidigt hat, die wegen Polizeigewalt vor Gericht standen oder wegen Mord. Außerdem ist das auch nicht der erste Fall, wo Derek Chauvin auffällig war. So ist es, dass er 2011 auf einen Ureinwohner aus Alaska geschossen hat, Leroy Martinez. Es ist auch so, dass er bereits 2008 auf einen unbewaffneten Afroamerikaner geschossen hat, auf Ira Latrell Toles. Und er gehörte zu einer Gruppe von Polizisten, die auf Wayne Reyes geschossen haben, ein Latino. Und zwar hat er 16 Mal auf ihn geschossen. Insgesamt wurde 42 Mal auf die Person geschossen. Und 2005 war er in eine Verfolgungsjagd verwickelt, die drei Tode zur Folge hatte. Insgesamt gibt es 12 Anzeigen bzw. Anklagen gegen ihn wegen Polizeibrutalität. In der Polizeidatenbank von Minneapolis seien diese dann als geschlossen deklariert, also die Fälle sind vorbei, sind abgehandelt und als nicht öffentlich markiert. Und es gab keine disziplinarischen Folgen für diesen Officer. Also nicht nur, dass er jetzt einen Menschen umgebracht hat durch sein Handeln, nein, er war ja schon über 10 Jahre lang vorher auffällig, ohne Konsequenzen.
Insgesamt ist er seit 19 Jahren Polizist. Dazu kommt, dass im Endeffekt es gibt ein Verfahren gegen einen Polizisten, weil er vielleicht was falsch gemacht hat. Und dann kommt die Polizei zu dem Ergebnis, dass nichts passiert ist. Die Polizei oder eine Behörde, die im Endeffekt der Polizei nahesteht.
Aber das ist ja das Tragische. In den USA hast du ja diese quasi externen Stellen, wo die gegen die Polizei ermitteln, also diese internen Ermittlungen stellen. Und das zeigt ja schon, also ich finde das krass, dass das nicht mal genügt, um
Ja.
da vernünftig was aufzuarbeiten. Und hier in Deutschland haben wir diese Stellen ja nicht. Also wenn in Deutschland gegen einen Polizisten ermittelt wird, ist es so, dass in der Regel ein benachbartes Polizeipräsidium ermittelt. Also als Beispiel, wenn in Essen eine Beschwerde oder eine Anzeige gegen einen Essener Polizisten vorliegt, ermittelt das Polizeipräsidium Bochum. So, und jetzt könnt ihr euch alle vorstellen, ist es in der Regel so, dass man natürlich im eigenen Stall, will ich das jetzt vielleicht nicht nennen, im eigenen Laden ungern gegen andere Leute vorgeht oder ankreidet. Man hat immer ein bisschen Vorbehalt und glaubt vielleicht eher doch den eigenen Leuten als denen, die da etwas zur Anklage bringen. Und was ich auch krass finde, ist ja nicht nur die Reaktion der anderen Polizisten, sondern auch zum Beispiel der offiziellen. Also Trump als Beispiel habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, die laufende Orange auf zwei Beinen, hat einfach
nur... Ja, der Mann mit dem Meerschweinchen auf dem Korb.
Genau, der Typ, der hat einfach nur irgendwie getwittert heute, dass er nicht verstehen kann, wie ein linksradikaler Bürgermeister, also muss man sich reinziehen, er denkt, der Bürgermeister von Minneapolis wäre linksradikal, die Stadt nicht unter seine Kontrolle bringen könne und er müsse jetzt mal die Nationalgarde dahin schicken. Es ist sowas wie eine, ich will es nicht paramilitärisch nennen, das ist eine Armee im Inneren. Im
Reservearmee, soweit ich weiß.
Genau. Und dass der da nicht irgendwie mal den Rassismus verurteilt oder so, ist, glaube ich, allen klar. Der Typ ist ein Rassist. Aber dass er dann irgendwie so ein verschobenes Weltbild hat und glaubt, wenn jemand bei den Demokraten ist, dann ist er linksradikal. Also ich meine, dann ist ja, wenn das linksradikal ist, dann muss ja ein Konservativer für den wahrscheinlich Sozialdemokrat sein oder ähnliches. Also so verschobenes Weltbild
dann, hat er. Was ist dann Bernie Sanders für ihn?
Na, Kommunist, weiß ich nicht. Wiedergeborener Karl Marx, keine Ahnung.
I fucking wish, ey. Naja. Es ist, tatsächlich fand ich die Reaktion vom Bürgermeister in Minneapolis relativ angebracht. Der hat nämlich gesagt, warum ist der Mann, der George Floyd umgebracht hat, nicht im Gefängnis? Und wir können nicht wegschauen, gerade als Führer, also politische Führer, sondern wir müssen es ansehen als das, was es ist, und wir müssen es benennen als das, was es ist. Und das ist
Rassismus,
schon...
Rassismus, 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 Rassismus.
Ja.
Habe ich schon aber, Rassismus gesagt?
Aber man muss halt einfach sagen, es ist genau die Aussage, die, glaube ich, viele Leute auch von Politikern jetzt gerade hören wollen und müssen. Es muss anerkannt werden, dass es da institutionalisierten Rassismus gibt. Rassismus, der sich immer weiter selbst produziert, weil es eben diese Institutionen geben, in denen der sich so verfestigt hat.
Das kannst du dir auch angucken, wenn du zwei Statistiken anschaust. Also die US-Polizei ist leider Gottes dafür bekannt, dass sie pro Jahr sehr viele Menschen erschießt. Also die US-Polizei erschießt in einem Jahr mehr Menschen als fast alle Polizisten in ganz Europa zusammen. Es gab mal eine Statistik, die gezeigt hat, dass die US-Polizei in einem Jahr, ich glaube, 10-mal so viele Menschen erschießt wie die britische Polizei in einer 100-jährigen Zeitspanne. Das ist schon mal krass. Und 2019 war es so, dass 2018 war es so, dass 992 Menschen durch die US-Polizei erschossen worden sind. Das muss man sich vorstellen, fast 1000 Menschen. Und davon ungefähr die Hälfte gehörten den sogenannten ethnischen Minderheiten an. Also waren Latinos oder Afroamerikaner oder eben einer anderen ethnischen Minderheit zuzuordnen. Und das bei einem viel, viel kleineren Anteil an der Bevölkerung als zum Beispiel die europäischstämmige weiße Bevölkerung in den USA. Und das ist richtig krass. Und das zeigt ja auch nochmal statistisch belegt, dass es da ein krassen institutionellen Rassismus gibt. Und noch eine zweite Zahl, die ich richtig krass finde, die ich gefunden habe in einem Artikel von 2011. Und zwar ist es so, dass in den US-Gefängnissen, das ist eine offizielle Zahl des Justizministeriums, seit 2008 mehr afroamerikanische Männer im Gefängnis sitzen, als 1850 versklavt waren. Das muss man sich mal reinziehen.
Und vielleicht noch als Fakt am Rande, ein großer Teil der Gefängnisse in den USA sind ja tatsächlich private Gefängnisse. Also da ist die, das sind praktisch Firmen. Also teilweise gibt es dann da eben auch Werkstätten und Orte, an denen die Leute, die im Gefängnis sitzen, arbeiten können, und die kriegen ein paar Cent die Stunde. Also ja, das ist alles andere als gerecht, weil selbst wer eine Straftat begeht, gibt ja nicht automatisch sämtliche Menschenrechte ab.
Aber das hast du selbst in Deutschland, also wo die Haftbedingungen, würde ich behaupten, deutlich besser sind und keine privaten Gefängnisse existieren, hast du in Deutschland ja auch zum Beispiel sogar eine Gewerkschaft für Häftlinge. die sich eben um solche Sachen wie Arbeiten im Gefängnis kümmert. Weil es gibt etliche Unternehmen, die im Gefängnis auch in Deutschland produzieren lassen, zu deutlich billigeren Konditionen, als sie das außerhalb hier könnten. Und das ist natürlich auch etwas, was angeprangert gehört. Aber vielleicht noch direkt zum nächsten Punkt, den ich total wichtig fände. Und zwar die sogenannten gefährlichen Orte in NRW.
Tja, denn warum sollten wir nur über den Rassismus in den USA reden, wenn wir den Rassismus genauso bei uns hier erleben können?
Man kann ja sagen, man sollte zuerst vor der eigenen Haustür kehren, ne? Und zwar ist es so, wenn ihr die Medien verfolgt habt, dass das Verfassungsgericht über eine kleine Anfrage leider der AfD geurteilt hat. Und zwar hat diese angefragt, welche Orte durch die Polizei NRW als sogenannte gefährliche oder verrufene Orte, beziehungsweise wenn man das Hamburger Modell nutzt, also sogenannte Gefahrengebiete, deklariert sind. Das wollte die Polizei ganz lange nicht herausrücken. Dabei kam jetzt herum, dass zwischen 2010 und 2017 44 Gebiete in NRW, also Straßenzüge immer, beziehungsweise räumliche Zusammenhänge, als sogenannte gefährliche Orte deklariert wurden. Aktuell sind es noch 10. In Essen zum Beispiel waren das sehr lange die Stadtteile Altendorf, Teile von Altenessen und Teile der nördlichen Innenstadt. Und ganz zufällig sind das auch Orte, an denen ein sehr hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund lebt. Zum Beispiel in Altendorf ist es so, dass dort 37% der Einwohnerinnen und Einwohner sogenannten Ausländer sind, also keinen deutschen Pass haben. Und in der Innenstadt, vor allem im nördlichen Bereich, sind es über 50%. Im Vergleich dazu, in Gesamtessen sind es nur 16,9%.
Also mit anderen Worten, in Altendorf und der Innenstadt ist es doppelt bis dreifach so hoch.
Genau. Und was sagt das denn jetzt, gefährlicher Ort? Also ein gefährlicher Ort bedeutet, dass die Polizei davon ausgeht, dass entweder dort vermehrt Straftaten auftreten oder Personen dort Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder sich dort Personen aufhalten, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen. Das könnten also Leute sein, die Hausarrest haben, aber auch eben Leute, die zum Beispiel vielleicht einer Residenzpflicht unterliegen. Oder C, es sind Orte, wo sich Straftäter verbergen. Das sind die drei Annahmen, wie die das definieren.
Daniel, aber was ist denn eine Residenzpflicht und wer hat denn Residenzpflicht?
Also, das ist, wenn Geflüchtete bzw. Leute, die dem Asylrecht unterliegen, dann einer Stadt zugeteilt werden, ist es ganz häufig so, je nach Bundesland unterschiedlich, dass sie diese Stadt nicht verlassen dürfen. Also in ihrer Residenz quasi bleiben müssen. Und wenn sie dann, weiß das ich, als Beispiel in Essen wohnhaft sind und nach Dortmund gehen, würden sie dagegen verstoßen, weil in Dortmund dürfen sie sich zu dem Zeitpunkt nicht aufhalten. Man könnte aber auch sagen, das ist die Einschränkung des Grundrechts auf Bewegungsfreiheit.
Tatsächlich habe ich 2015 und 2016 in einer Notunterkunft für Geflüchtete gearbeitet. Und wenn da Leute zum Beispiel Verwandte besuchen wollten und mal 3 Tage oder so weg wollten, dann mussten die sich von unserem vom Einrichtungsleiter erst eine Beurlaubung geben lassen. Also die brauchten wirklich einfach einen schriftlichen Wisch, auf dem draufsteht, ich gehöre dahin, aber ich bin gerade mal unterwegs. Ja, was total absurd ist. Und jetzt stell mal vor, das war damals, habe ich in der Nähe von Köln gewohnt und die Leute sind natürlich dann auch mal nach Köln gefahren, weil du da einfach wahnsinnig viele Läden hast und eine viel bessere Auswahl. Ja, das sowieso. aber jedes Mal, wenn dann halt eine Person in eine Polizeikontrolle gekommen ist, hieß es dann gegen die Residenzpflicht verstoßen. Und das sind halt Sachen, das kann dir als, ich sag mal, als deutsch gelesene Person, also als eine Person, die deutsch aussieht, in dicken Anführungsstrichen, weil das einfach eine schlimme Formulierung ist, kann dir sowas nicht passieren. Das ist erstens eine Straftat, die du nicht begehen kannst und zweitens wirst du halt auch viel seltener von der Polizei einfach mal so kontrolliert. Und dann sind wir nämlich wieder bei unseren gefährlichen, verrufenen Orten. Da darf die Polizei nämlich anlasslose Identitätskontrollen durchführen.
Genau, nach Polizeigesetz NRW, Paragraph 12, ist es so, dass die Polizei dort, wie Ting sagte, ohne Grund deine Identität feststellen kann. Und falls du dich Perso vergessen oder sonst was nicht ausweisen kannst, darf sie auch deine Taschen durchsuchen, dich abtasten und so weiter. Wobei Zweiteres auch durchaus vorkommt, selbst wenn du den Personalausweis vorliegen hast, weil es ist immer schwierig, die genaue Rechtsgrundlage jedes Paragraphen irgendwie zu kennen, wenn man gerade mal einfach in der Stadt unterwegs ist, vielleicht Bierchen trinken möchte oder einen Kaffee oder sowas. Und das ist ein Problem, weil eigentlich benötigt die Polizei einen Sachgrund. Also sie muss begründen können, warum sie die Identität feststellen will. Also zum Beispiel eben, dass sie glaubt, du bist gerade dabei, whatever, Drogen zu dealen, was zu klauen, du siehst einem Verbrecher ähnlich oder. Und das brauchst du dann nicht. Das heißt, du hast quasi den gläsernen Bürger. Der Staat kann in diesen Orten jederzeit feststellen, wer ist da, wer hält sich da auf und muss das nicht mehr begründen. Und gibt der Polizei dadurch eine total große Fülle an Macht.
Und das Allerschärfste ist ja, dass die Polizei das überhaupt gar nicht sagen wollte. Also mit anderen Worten, es kann passieren, dass du in der Stadt unterwegs bist, die Polizei hält dich an und sagt so, jetzt sagen Sie mir aber mal bitte, wer Sie sind und Sie zeigen mir mal Ihren Personalausweis. Und du sagst, hä, aber wieso denn? Ich wollte doch nur hier bei einer Pommesbude mir mal gerade was zum Mittag holen. Und die Polizei sagt dir, ist ein gefährlicher Ort. Und du kannst es überhaupt nicht nachprüfen, weil es bis vor kurzem gar keine Liste gab, was denn überhaupt alles diese gefährlichen Orte sind.
Es gab immer wieder mal, auch von 2017, eine WDR-Doku, wo zumindest die Städte mal aufgeschrieben wurden, wo es gefährliche Orte gibt. Nicht genauer definiert. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Also Herbert Reul, der Innenminister, hat ja argumentiert, dass man das nicht sagen möchte, weil diese Stadtteile oder Straßenzüge ja nicht immer gleich No-Go-Areas sein, was ja auch stimmt. Altenessen, Altendorf oder die Innenstadt, die nördliche, ist keine No-Go-Area. In der nördlichen Innenstadt liegt die Uni Essen, da liegen ganz viele Cafés und Bars, wo super viele Leute am Wochenende trinken gehen, wenn nicht gerade Corona wäre und sowas. Also das ist kein verrufener Ort. Das Einzige, meiner Meinung nach, was da total markant ist für diese Stadtteile, die in Essen und das Raster gefallen sind, ist einfach ein sehr hoher Anteil von Migrantinnen und Migranten. Und es ist sehr klar, warum die AfD diese Anfrage gestellt hat, weil sie genau diesen Zusammenhang herstellen will. Ne? Sie will sagen, oh, guck mal, die Polizei hat so viele No-Go-Areas und da leben so viele Ausländer. Ausländer sind alle kriminell, was halt Quatsch ist. So. Und das ist der Versuch von denen gewesen. Und ich finde aber, das muss man auf jeden Fall irgendwie, da muss man gegenhalten, weil das einfach nicht stimmt. Und man muss aber die anderen Zusammenhänge aufzeigen, dass es eben doch institutioneller Rassismus sein könnte, der zur Auswahl der Orte führt. Das sieht man vielleicht auch nochmal insbesondere in Essen im Zusammenhang mit den sogenannten, mit der sogenannten Clan-Kriminalität.
Boah, das ist auch schon wieder so ein Begriff, da möchte ich eigentlich einfach nur kotzen. Also das ist wirklich so ein schlimmer Begriff. Das sind ja so schlimme Sachen, die da irgendwie mit rein... Also das klingt ja so richtig nach Familien, riesigen Familien, die einfach nur böse Sachen machen wollen. Und auch da wieder spannende Polizeipraxis, die es in Niedersachsen gibt. Da gibt es einfach interne Listen, auf denen Namen, Familiennamen nur draufstehen. Und wenn du so einen Familiennamen hast, dann gilt, was du tust, als Clankriminalität. Also da gab es den einen Artikel in der Zeit, da war als Beispiel genannt, ein 14-jähriger Junge, schwänzt Schule und klaut an einem Kiosk einen Schokoriegel. Also Diebstahl nicht cool und so, aber Schokoriegel klauen ist jetzt wirklich irgendwie ein Bagatelldelikt. Und das geht dann mit in so eine Statistik über Clankriminalität rein, weil dieser Junge zufälligerweise einen Namen hat, der auf dieser Liste steht. Also mit anderen Worten, es wird teilweise noch nicht mal überprüft, ob du tatsächlich zu einer Familie gehörst, die vielleicht organisierte Kriminalität macht, sondern es wird nur geguckt, ob welchen Nachnamen du hast. Plus diese Nachnamen gibt es ja auch in sehr unterschiedlichen Schreibweisen, also kurdische Namen werden anders geschrieben als türkische Namen und so weiter. Ne? das heißt, Es kann halt wirklich sein, dass es ganz, oder es ist, was heißt, es kann sein? Es trifft total viele Menschen, die überhaupt gar nicht, die vielleicht irgendwelche Straftaten begehen, aber das steht nicht im Zusammenhang mit ihrer Familie und das steht auch nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Familien, die zufällig genauso heißen wie sie. Plus, auch total super, ein Beispiel in Niedersachsen ist halt ein Geflüchteter, der eine ganze Reihe von Straftaten begangen hat, dessen Familie überhaupt nicht in Deutschland ist. Aber er steht trotzdem in der Clan-Kriminalität-Statistik drin. Was vollkommen absurd ist. Also, er hat noch nicht mal Familie hier, aber er ist Clan-kriminell.
Ja, das ist total absurd. Nur mal auf Essen zurückzukommen. Also, es ist halt so, dass die ganzen Razzien, die durchgeführt worden sind, zum Beispiel in Essen, mit dem Schwerpunkt auch vor allem in Altendorf und der nördlichen Innenstadt stattgefunden haben. Also man sieht da auch wieder eine Überdeckung, Überlappung von diesen sogenannten gefährlichen Orten und der sogenannten Clankriminalität, gegen die der Innenminister NRWs mit voller Härte vorgehen will, wie übrigens auch sein SPD-Vorgänger Jäger, der ja damit angefangen hat mit der ganzen Schwurbelei über gefährliche Orte nach Hamburger Vorbild, wo damals der Oberbabu Hamburgs Olaf Scholz dafür gesorgt hat, dass gefährliche Orte eingeführt worden sind, wozu unter anderem St. Pauli gehört, ganz gefährliches Pflaster übrigens. Und das Krasse ist ja, dass bei diesen ganzen Razzien ganz häufig kaum was festgestellt wurde, also mal ein paar Kilogramm unversteuerten Tabak oder Schwarzarbeit. Man kann jetzt zu beiden sagen, nicht cool, aber ich behaupte, man zeige mir eine Kneipe, die nicht eine Kellnerin oder ein Kellner schwarz beschäftigt und dann sage ich nichts mehr. Also das ist kein Phänomen, das in irgendeine sogenannte ethnische Gruppe oder sonst was zuzuordnen ist. Und es ist aber auch gleichzeitig wieder die Einführung einer bestimmten, also eines bestimmten institutionellen Rassismus, weil es gibt aus gutem Grund in der deutschen Polizeistatistik nicht die Auflistung quasi irgendwie: Araber haben so viel Verbrechen begangen, Deutsche haben so viel Verbrechen begangen und so weiter und so fort, weil das gab es in Deutschland einmal, 33 bis 45, das war
und
nicht
wie wir
so
alle
gut.
Wissen, hat das alles andere als gut geendet. Das war einfach nur schrecklich. Und das hat ja auch zu wirklich widerwärtigen Auswüchsen geführt, die dann, also Sippenhaft ist ja nun mal auch etwas, das in Deutschland zu der Zeit praktiziert worden ist. Also dein Vater hat irgendwas gemacht und dann heißt es, du bist das Kind, dann bist du auch kriminell, weil du bist in derselben Familie und das wird ja quasi vererbt. Kriminalität wird vererbt. Und im Endeffekt umgehen genau solche Listen, die eben Kleinkriminalität zuordnen sollen, umgehen halt genau dieses Gebot, dass Ethnien nicht erfasst werden sollen. Und sorgen halt auch total dafür, dass Leute in Sippenhaft genommen werden, selbst wenn es noch nicht mal ihre Sippe ist.
Ja, das siehst du in Essen wieder als Beispiel. Wir haben einen grünen Stadtratsmitglied, Ahmed Omairat, der hat zufällig einen Nachnamen, der auch von einigen getragen wird, die kriminell sind. Das stimmt. Aber alleine aufgrund dessen wird er immer wieder in diese Ecke geschoben und vor allem gerne von Nationalkonservativen, Faschos und Co. Drangsaliert. Und das ist einfach ein No-Go. Und das ist ja auch am Ende ein Stigmata, was entsteht, wenn man Aufnahmen erstellt, wie der Innenminister zusammen mit dem Ordnungsdezernenten der Stadt bei diesen Razzien mitten in der Nacht mit hunderten Beamten ganze Stadtteile absperrt und so diese Bilder, diese Bedrohungsszenarien da kultiviert, dann entsteht natürlich auch ein Stigma, was in der Bevölkerung dann reproduziert wird und dann ist es gleich, oh, der könnte libanesisch aussehen, oh, der könnte so einem Clan angehören, oh, der hat einen komischen Nachnamen, da muss ich vorsichtig sein und das ist institutioneller Rassismus und das muss aufhören.
Ja.
Und deswegen ist auch diese Definition meiner Meinung nach von gefährlichen Orten ein ganz großes Problem, weil die Polizei hat meiner Meinung nach sich, hat aus gutem Grund die Vorschrift normalerweise, dass sie erklären muss, was sie tut und nicht einfach tun und lassen kann, was sie will. Also sonst öffnet man der polizeilichen Willkür Tür und Tür? Keine Ahnung, ich und deutsche Sprichwörter.
Tür und Tor.
Tor, Tür, Fenster, Hose.
Oh, Naja, dazu kommt ja auch, dass so Polizeikontrollen, also es geht halt nicht nur um Personalien feststellen, das können auch Taschenkontrollen sein oder Leute abtasten. Und wie gesagt, zum Glück ist mir sowas noch nicht passiert. Aber Leute, die schon mal in Polizeikontrollen geraten sind, was die für Storys erzählen, das ist alles andere als schön. Das ist haarsträubend. Und das sind halt auch Situationen, in denen du keine Handhabe hast. Wenn du sagst, der Polizist hat absichtlich lange meine Brüste angefasst. Wie willst du das beweisen? Du hast keine Aufnahmen. Es ist dein Wort gegen das vom Polizeibeamten. Und wenn du sowas zu einer Anzeige bringen würdest, dann gibt es auch immer eine Gegenanzeige von der Polizei. So, schön. Mit anderen Worten, ganz viele Sachen, die passieren, werden auch erst gar nicht zur Anzeige gebracht, weil die Leute genau wissen, dass es eine Gegenanzeige geben wird. Und im Zweifelsfall der Gegenanzeige mehr Gewicht gegeben wird und mehr Glauben geschenkt wird, als dem, was man selber eben anklagt.
Absolut. Ein Genosse hat mal gesagt, ich zitiere ihn mal. Nicht jeder Polizist ist ein Schwein, aber die Polizei ist ein Schweinestall. Das fand ich ganz süß als Metapher. Man musste aber jetzt sagen, dass die Liste, die ja aufgetaucht ist, in den Medien ganz häufig kolportiert wurde, als irgendwie, wir haben jetzt super viele Orte, die als gefährliche Orte deklariert sind. Habe aber am Anfang ja schon gesagt, es sind nur noch 10. Die Altendorf und die Essener Innenstadt gehören laut dieser Liste wohl nicht mehr zu den gefährlichen Orten. Sie gehörten dazu, also sie sind nicht mehr so deklariert. Also in Essen gibt es de facto also keinen mehr. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor Städte, in denen das der Fall ist. Und das sind zum Beispiel Dortmund, Düren, Mettmann, Mönchengladbach, Oberhausen, Wuppertal und für mich total freaky Münster. Also wo in Münster genau gibt es einen gefährlichen Ort? Also da wohnen doch nur Studenten und Beamte, oder?
Fahrradfahrer. Ich weiß, dass da wahnsinnig viele Fahrradfahrer gibt.
Kriminelle, oh, vielleicht deswegen, wegen der Fahrraddiebstähle oder so, weil da herrscht ja das Motto, wenn mir das Fahrrad geklaut wird, klaue ich dem Nächsten das Fahrrad, also so ein Reihumklau. Also ernsthaft, also jeder, der mal in Münster war, ich weiß nicht, wo da genau der gefährliche Ort sein soll. Also wirklich nicht.
Naja, aber dann wiederum, wenn wir bei Fahrradfahrern sind, gestern hat ein Freund zu mir gesagt, Fahrräder, mit dem Fahrrad stehst du über dem Gesetz, weil entweder du kannst vor den Polizisten davonfahren, weil sie zu Fuß langsamer sind als du, oder wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, fährst du einfach da lang, wo das Auto nicht herkommt. Das fand ich eine wilde Vorstellung.
Jo. Also zusammengefasst muss man sagen, das Konzept gefährliche Orte gehört abgeschafft. Die Polizei muss immer einen Grund vorweisen können, warum sie eine Identität feststellen möchte. Anlasslos geht gar nicht. Auch dieses Konzept der sogenannten Clankriminalität und diese ganze Stigmatisierung, die dahinter steht, gehört abgeschafft. Und stattdessen gehört eben eine ganz normale Untersuchung wie bei jedem Kriminalfall auf die Agenda und nicht die Stigmatisierung ganzer Bevölkerungsgruppen. Wir danken euch für das Zuhören bei Folge 2 unseres Podcasts Spitzenschneiden. Ich war euer Daniel und
Ich war eure Tink, aber ich möchte auch noch was sagen. Und zwar haben wir zur ersten Folge super viel Feedback bekommen, super viel konstruktive Kritik. Und wir haben uns da einiges von zu Herzen genommen. Wir konnten noch nicht alles hundertprozentig umsetzen, gerade was das Technische angeht, aber wir werden auf jeden Fall dran arbeiten. Und eure Kritik ist natürlich weiterhin sehr willkommen. Also vielen Dank und weiter so. Macht's gut.
bis zur nächsten Folge.
Tschüss.